Dafür, für diese Übung, ist der Glaube ein ganz prominentes Angebot. Da hat das Christentum mit seiner Glaubenslehre eine Öse, sodass eine Religion, die 2000 Jahre alt ist, mitten im modernen Denken aufgeklärter, demokratisch zivilisierter Menschen eine Anknüpfung findet. Jetzt komme ich zum zweiten Kapitel, zum Glauben. Die elementare Botschaft, die ja auch jetzt wieder in Regensburg verkündet worden ist, lautet schlicht so: Die Erde ist ein Jammertal, der Mensch ein sündiger Versager, mit der Erbsünde geschlagen. Aber es gibt eine Rettung. Gott, der Herr, ist allmächtig und allgütig. Und alle die, die ein gottgefälliges Leben führen, die finden Erlösung im Jenseits. Damit sind alle Bestimmungen beieinander, die das moralische Gemüt, über das ich bisher gehandelt habe, ergreifen. Dass die Erde ein Jammertal ist, ja, das sehen die Moralisten mitten in der Marktwirtschaft schon lange so. Misserfolge erleiden sie, lauter Ungerechtigkeiten aus ihrer Brille. Das ist die vertraute Erfahrung, mit der sie rumlaufen. Jammern ist ihr täglich Brot. Laufend wird verstoßen gegen die guten Prinzipien der Gerechtigkeit, des Anstands. Die einen sind faul, die anderen sind gemein, die dritten sind berechnend und eigensüchtig. Das Jammertal ist also ihnen in ihrem moralisch-geistigen Besitzstand eine Selbstverständlichkeit. Ja, dass der Mensch der Versager ist, der dies alles verbockt. Das ist ja gerade schon angeklungen. Faul, dumm, gemein. So erklären sie sich die Niederlagen, die sie erleiden, oder die Erfolge, die andere ungerechtfertigterweise einfahren. Der Mensch, ein Versager. Ja, und nun Gott der Herr, der Allmächtige. Das ist eigentlich das, wonach man verlangt, wenn man sagt, Manager in den gehobenen Etagen nieten in Nadelstreifen. Politiker, Versager, Verbrecher oder beides. Jemand, der so kritisiert, hat nichts gegen Führung. Der hat was gegen inkompetente Führung. Gott, der Herr, ist allmächtig, allgütig. Das ist kompetente Führung, die es im Jenseits als wirkliche reale Kraft gibt. Da gibt es eine Macht, die über den Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten der realen Macht auf Erden steht. Eine Macht, eine Führung, die auch der Mensch braucht, denn er selber ist ein ohnmächtiger, unwissender Wurm mit der Erbsünde geschlagen. Er braucht Führung, im Jenseits gibt es sie. Aber im Unterschied zur realen Macht, die man auf Erden erlebt, ist diese Macht im Jenseits nicht nur Macht, sondern fürsorgliche Macht. Gott, der Herr, ist ja auch unser Vater. Und deswegen beten wir ja auch Vater unser. Menschen, die sich dieses Glaubensgebäude zu eigen machen, sind also der Auffassung, dass wer Gottes Weisungen folgt, so gut er es kann, für alle irdischen Entbehrungen dereinst entschädigt wird im Paradies. Auch dieser Standpunkt zeugt davon, dass hier nicht um die Beseitigung erlittener Schäden gerungen werden soll, sondern Entschädigung für deren Hinnahme verlangt ist. Dies aber mit einem gewissen Unterschied zur Moral. Die Moral arbeitet sich immer daran ab, dass der Anstand und der Nutzen, den man erzielen will, im Hier und Jetzt zusammenfalten müssten, es aber nie sollen. Der Anständige müht sich, wird aber dann doch wieder um seinen Erfolg betrogen, weil Ungerechte, Betrüger, Versager an den falschen Stellen ihn um den Erfolg bringen. Anstand und Nutzen sollen ihm hier und jetzt zusammenfallen, tun es aber nie. Die Religion dagegen trennt diese beiden Seiten auseinander. Dass ein Nutzen in dieser realen Welt nie und nimmer zu haben ist, das ist sichere Sache. Die Erde ist und bleibt ein Jammertal. Wer das Paradies auf Erden verspricht, ist ein Betrüger. Aber im Jenseits, da fallen die beiden Größen, die im Diesseits absolut getrennte bleiben müssen. Im Jenseits fallen sie zusammen. Da gibt es Hosianna, Erlösung und ein Volksfest ohne Ende. Das Paradies eben. Wer diesen Glauben jetzt ergreift oder sich von ihm ergreifen lässt, der steht nicht mehr auf dem Standpunkt, naja, das Diesseits ist halt ein Scheiß, aber im Jenseits geht's dann los. Der steht nicht auf dem Standpunkt, das Leben ist sinnlos, aber das Jenseits macht Sinn. Sondern wer diesen Glauben ergreift, der gibt seinem Leben einen Sinn. Der gibt mit seinem Glauben ans Jenseits dem Diesseits seinen Sinn. Gläubige, die streichen nicht ihren Beruf, ihre Familie, ihre Hobbys, sondern die werden zusätzlich Christ. Dieses irdische Dasein, das sie gar nicht abstreifen, sondern das sie in dem Berufs- und Alltags- und Familienleben weiter pflegen, das kriegt jetzt seinen Sinn, eben durch den Glauben an einen Höchsten, der als Gerechtigkeit im Jenseits sitzt und die Fäden zieht, und für alle die, die in gottgefälliger Weise ihre Niederlagen und Schädigungen ertragen, im Jenseits die Erlösung im Paradies anzubieten hat. Mit diesem Standpunkt wird von solchen Leuten selbst die größte Not affirmierbar. Akzeptabel, will ich damit sagen. Selbst ein Tsunami, so eine große Flutkatastrophe oder ein Erdbeben, kann aus diesem Geist positiv gedacht werden. Dann sagt man als Christ, die Wege des Herrn sind unerforschlich. Er ist derjenige, der die Fäden zieht. Man kann auch sagen, es ist eine Prüfung durch den Herrn, ob die Kleingläubigen vielleicht vom Glauben abfallen, wenn sie merken, dass auf der Erde solche Rauheiten möglich sind. Da prüft der Herr, ob sie beständig im Glauben sind und ihn nicht fallen lassen. Denn so ist ja auch mitunter Polemik ausgesprochen worden gegen diese Konstruktion des Allerhöchsten. Was ist das für ein Gott, der einen Tsunami, einen Vulkanausbruch, Kriege zulässt? Was sind das für Geschöpfe, seine Ebenbilder, die übereinander herfallen und Mord und Totschlag organisieren? Naja, der widerstandsfähige Christ sagt umgekehrt, das sind Prüfungen Gottes. Der will nur schauen, ob die Menschen beim rechten Glauben bleiben oder von ihm abfallen. Wer das durchhält, der ist sicher gewiss, ein Lohn winkt im Jenseits dieser Erlösung. Diese Vorstellung bringt sogar viele Christen dazu, dass sie selbstlos aktiv werden. Es werden nicht bloß größte Nöte akzeptiert als Gottes unerforschlicher Ratschlag, sondern Christen können sich auch angespornt fühlen, selbstloses Tun an den Tag zu legen. Die gehen in die Heilsarmee, zur Bahnhofsmission, aus ihrem Glauben heraus. Entsagen sie der materiellen Berechnung, die im Hier und Heute das Geschäft zwischen allen Menschen reguliert. Man muss etwas zu tauschen haben, eine Leistung bieten, damit man Gegenleistungen bekommt. Das tun die nicht. Die lassen sich nicht bezahlen, sondern geben dem Bettler einen Fünfer in seinen Hut. Freilich, damit die Wahrheit vollständig ist, muss man sagen, Der Abstand von der materiellen, diesseitigen Berechnung ist nicht berechnungslos. Denn der Christ denkt sich, gute Werke zu tun. Wenn der Herr es sieht, wird es mir entgolten. Und wie antwortet der Bettler, wenn er seinen Fünfer in den Hut kriegt? Hier in euren Breiten sagt der, was sagt der? Vergelt's Gott. Ja, der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Vergelt's Gott. Das gibt es. Mildtätigkeit und selbstloses Tun, nicht aus der materiellen, sondern gläubigen Berechnung. Eines aber gibt es nie, dass die Religion einen Anlauf unternehme, die schlechte Welt, die sie selber Jammertal nennt, zu verändern. Und wenn, dann gibt es diesen Willen zur Veränderung nur in der Form, den Menschen zu verändern, der in ihr agiert. Gläubige, auch der Papst, sind gar nicht damit zu erwischen, dass man ihnen sagt, die Kirche, die Christen, der Glaube, das ist konservativ. Wo bleibt da die Kritik? Gläubige, auch Benedikt, üben immerfort Kritik. Nur eine falsche. Die kennen zum Beispiel schlechte Politiker. Die sind dann schuld am Gammelfleisch, vielleicht auch am Krieg im Nahen Osten. Sie kennen gierige Unternehmer, die sind dann schuld an einer Entlassung. Sie kennen auch böse Mitmenschen, die der Nachbarin ein Bein stellen und immer nur an sich denken. Aber in allen Verfehlungen, die sie aufgreifen, ist bei ihnen immer das Übel, das sie anprangern, der Mensch. Egal, ob ein Politiker einen Krieg anordnet, wie im Nahen Osten, Israel gegen die Palästinenser, weil dort ein Gebiet ausgedehnt wird gegen Widerstand, der liquidiert wird. Egal, ob ein Unternehmer sagt, für die Gewinnkalkulation müssen 6.000 Arbeiter entlassen werden. Wir brauchen die Kostenentlastung. Ein Gläubiger neigt zu der Verwechslung, dass das, was aus der Funktion des Menschen folgt, als Unternehmer oder Politiker, nicht dieser Funktion, seinem Beruf zur Last gelegt wird, sondern dem Umstand, dass es von einem Menschen wahrgenommen wird, sodass quasi das Allerabstrakteste Mensch, das ist ja nur eine Gattungsbezeichnung, ein quasi biologischer Begriff, beschuldigt wird, etwas zu verursachen, das aus der bloßen Gattung Mensch nicht folgen kann. Denn mehr ist mit Mensch gar nicht gesagt. Blut, Kreislauf, das könnte man medizinisch, biologisch weiter erklären. Ansonsten ist in Mensch nichts weiter enthalten. Außer man legt etwas in diesen Menschen hinein, was die Kirche willig tut. Eine Erbsünde nämlich, die ihn zum Bösen befähigt. Dann hat man die Quelle von Schäden in die Menschennatur verlegt und wird nie mehr der Kritiker an den bestimmten Zwecken in dieser Gesellschaft, an dieser Art zu wirtschaften, an dieser Art Politik zu machen, an den Zwecken, die dort gültig gemacht werden. Sondern man wird Kritiker an der Verderbtheit des Menschen, die ihm als Natur zukommt. Und jetzt kommt die dialektische Krönung des Fehlers. Wenn das die Quelle der Übel ist, die Natur des Menschen, dann ist das zugleich die Schranke für die Behebung des Übels. Ja, wenn der Mensch so schlecht von Natur aus ist, dass er so viel Ausschuss produziert, dann ist derselbe Mensch Kraft Natur auch die Schranke dafür, dass man die Übel aus der Welt schaffen kann. Und jeder kennt's, wenn irgendwo ein Kernkraftwerk platzt, weil die Profitkalkulation auch riskante Technologien für profitable Stromproduktion nutzt, dann wird jede Kritik abgefertigt mit dem Argument, wo Menschen sind, werden Fehler gemacht. Wir sind alle nur Menschen. Es hat schon fast den Klang der Ausrede, wenn man sagt, wir sind alle nur Menschen. Damit hat man gesagt, wenn das Böse im Menschen der Grund des Schadens, wie aber auch die Verhinderung seiner Beseitigung ist, dass wir es mit unvermeidbaren Übeln zu tun haben, mit denen muss man sich dann arrangieren. Und da, wo einmal eine mittlerweile verblichene Produktionsweise namens realer Sozialismus mit verfehlten Methoden und Absichten versucht hat, eine Planwirtschaft aufzuziehen, um die Versorgung der Menschen auf solidere Füße zu stellen als in der Marktwirtschaft. Da hat auch die Kirche keinen Beitrag geleistet, das gescheit zu kritisieren, sondern sie war sich von vornherein klar, das ist deswegen ein Übel, weil jemand, der das will, alle Menschen versorgen und zu ihrer Wohlfahrt, also zu ihrem Glück zu bringen, von einem hoffnungslos optimistischen Menschenbild ausgeht, der will ein Paradies auf Erden, das kann es gar nicht geben, und wenn er es dennoch verspricht, muss er mit Gewalt gegen die Menschen vorgehen, weil sie gar nicht so gestrickt sind, wie er behauptet. In Wirklichkeit sind die Menschen nämlich so gestrickt, wie wir behaupten, die Kirche. Mit der Erbsünde geschlagen, zum Ausschuss befähigt, nicht zum Glück auf Erden. Das Gute und das Böse auf dieser Welt, das wird für christlich denkende Menschen deswegen neu sortiert. Für christlich denkende Menschen sind nicht die Guten, die kleinen Leute, die Opfer, das Volk, und die Bösen, die da oben die Täter, die Macht haben, Kriege zu befehligen, die Macht haben, 20.000 Leute mit einem Federstrich zu entlassen. So ist die Welt für diese Leute nicht mehr sortiert. Wenn alle Menschen in einer Hinsicht gleich sind, sie haben die Erbsünde, dann ist klar, gut sind die Menschen, die einsehen, dass der Mensch so böse ist, die sich also positiv stellen zu diesem gläubigen Gedankengut. Und böse sind die, die das nicht wahrhaben wollen und ignorieren. Insofern entscheidet sich für die Kirche die Frage, ob man einen Bush oder eine Frau Merkel oder einen Putin oder Figuren aus diesen Breiten, ob man die schätzt oder nicht, entscheidet sich nicht am Inhalt ihrer Politik, sondern an ihrem Verhältnis zum Glauben. Gehen Sie in die Kirche und beten Sie oder nicht? Und was hören wir über Bush? Er geht immer in die Kirche und betet. Damit ist das Verhältnis zur Kirche abgeklärt. Egal, wie viele Megatonnen Bomben der auf die irakischen Köpfe wirft. Das bringt mit sich, dass der christliche Mensch als Charaktermaske seines Glaubens ein schillerndes Wesen ist. Das hat durchaus unangenehme Seiten. Christen zum Beispiel, wie sie mir auch aus eigener Anschauung und Erfahrung vertraut sind, die neigen dazu, zwischen Demut und überheblicher Erhabenheit zu schwanken. Die können sehr demütig sein, weil sie sich selbst erniedrigen und ihrer Sündigkeit bezichtigen. Ja, wir sind alle nur kleine Sünder. Aber die können im selben Atemzug den Geist der Erhabenheit verströmen, weil sie das eingesehen haben und der andere ganz gut daran täte, das ebenso zu tun, damit mit ihrer Selbsterniedrigung eingesehen zu haben, dass sie nicht taugen. Erheben sie sich über andere, die das nicht tun. Mitleid und Gehässigkeit findet man auch bei diesen Menschen immer in Einheit. Ja, man kann Mitleid zeigen und den geschädigten Mitmenschen als Bruder sehen, dem man einen Fünfer gibt. Man kann aber auch aus derselben christlichen Denkungsart gehässig werden. Denn wer in der Gosse sitzt, der hat womöglich bloß die Strafe Gottes auf sich gezogen, weil er nicht gottgefällig lebt. Diese Diskussion gab es sehr offen in der Kirche in Bezug auf die HIV-Infizierten. Da war gar nicht der Standpunkt durchgesetzt. Das sind armselige Kreaturen, denen wird geholfen. Sondern da war der andere Standpunkt, der auch von Benedikt vertreten worden ist, sehr viel dominanter. Dass nämlich diese Leute unter der Gottesstrafe leiden, die sie sich wegen ihres sündigen sexuellen Lebens zuzuschreiben haben.